Abenteuer Jüngerschaft. Das ist die Reihe, wo wir drinnen stehen zur Zeit. Und heute geht es, wie der Ueli Willen schon gesagt hat, um den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern hat gegeben, als er von dieser Welt ist gegangen. Ein verrückter, übernatürlicher Auftrag. Ich möchte einmal diesen Auftrag uns vorlesen. Aus Markus Kapitel 16, 15 bis 20. Wort, wo wir alle, jedenfalls die, die schon länger gemeint haben, fast gar auswendig können. Und er sprach zu ihnen, Jesus redet zu dieser Mannschaft, und er hat rausgelesen, um die Botschaft von ihm in die ganze Welt zu tragen. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen in die Hände oder mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber, die 12 oder die 11, zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mit folgenden Zeichen. Soweit der Text aus dem Wort Gottes. Ich habe die Predigt folgendermaßen gegliedert. Was für einem Team hat Jesus die Worte mitgegeben? Wer sind die Männer gewesen? Es sind denen, es tut mir leid, vorwiegend Männer gewesen, die Jesus geschickt hat, gesendet hat. Was sind das für Männer gewesen? Haben die vielleicht Ähnlichkeit mit mir und mit mir, mit unseren Charakteren? Und dann im zweiten Schritt zeigen, wie Jesus die 12 Männer, das Team, prägt hat, bevor er sie geschickt hat. Und dann als drittes noch Gedanken zu dem Auftrag, zu dem sogenannten Missionsbefehl. Also, was für ein Team hat Jesus da zusammengestellt? Ein verrücktes Team, sagen wir im Titel, vielfältig, wie es auf dieser Folie da versucht wird darzustellen. Einer von diesem Team war der Matthäus. Wir haben eine Predigt von ihm gehört vor 14 Tagen. Hat auch Levi geheissen in der Bibel. Er war ein Mann mit einem lukrativen Job. Er war Zolleinnehmer. Und Zolleinnehmer hatten die Möglichkeit, mehr zu verdienen als andere. Er war also gut situiert finanziell. Hat auch Freunde gehabt. Allerdings Freunde aus seinem Beziehungsfeld. Ebenfalls Menschen, die Zolleinnahmen einkassiert und ähnlich wie er eigentlich auch das Volk immer wieder betrogen haben. Er hat materiellen Überfluss gehabt. Er hat Freunde gehabt, seinesgleichen. Aber er hat gleich im Herz gewusst, dass seine Arbeit letztlich eine verwerfliche Arbeit ist. Sein innerer Mensch hat bei allem äusseren Erfolg die Arbeit. Die Leute haben ihn nämlich gemieden. Sie haben ihn geschnitten. Sie haben ihn nicht gegrüsst. Sie haben nichts mit ihm zu tun haben. Er war letztlich gleich ein Aussenseiter gewesen. Und ich sage das von mir aus, der Mann hat sich nach einem inneren Frieden gesehnt. Und dann kommt Jesus bei ihm vorbei und sagt, komm und lauf mit mir. Ich weiss nicht, was im Matthäus ist vorgegangen. Ich kann mir das nur vorstellen und versuche es euch ein Stück weit auch zu sagen. Vielleicht hat er gedacht, da kommt einer und will mir in meinem Schlamassel helfen. Da hat mich einer gern, da redet einer mit mir, da grüßt mich einer, obwohl ich ein Betrüger bin und vom Volk verachtet werde. Obwohl ich mit der Besatzungsmacht kollaboriere und so mein eigenes Volk eigentlich verrate. Da streckt mir einer die Hand entgegen. Jesus hat, als er ihn gerufen hat, nicht seine Art, Geschäfte zu machen, gut geheissen, überhaupt nicht. Das war nicht die Drohung, was er gemacht hat. Aber bildlich gesprochen hat ihm Jesus quasi einen Rettungsring zugeworfen, um ihn rauszuholen aus dem Schlamassel, wo er drinnen war. Irgendwo, sagen ich, hat Matthäus gespürt, das ist meine Stunde, das ist meine Chance, das ist meine Gelegenheit. Und er hat sie gepackt und ist augenblicklich aus seinem Business ausgestiegen und ist Jesus nachgelaufen. Das war einer von diesen 12, der den Auftrag, den wir gelesen haben, bekommen hat. Einen anderen möchte ich ganz kurz schildern. Der Nathanael, heisst auch Bartholomäus in der Bibel. Er war ein stolzer, selbstgerechter Jod. Das Gegenteil von Matthäus, könnte ich mir sagen. Nazoräer, und Jesus war ein Nazoräer, das war seine Stadt, war ein Stück weit verrufen als eine ruhige, unkultivierte Stadt, wo die Menschen von der minderen Klasse leben. Und wo der Nathanael gehört vom Andreas, dass Jesus von Nazareth komme, ist für ihn klar gewesen, von da kann nichts Gutes kommen. Er ist mit dem Philippus, Entschuldigung, befreundet gewesen. Und der Philippus sagt ihm ja dem Nathanael, komm, wir haben den Messias gefunden. Der Nathanael sagt, das kann Gutes kommen von Nazareth. Aber er ist auch korrekt und anständig gewesen, wie wir es in Reguosi, und sagt, okay, mein Freund, lieb, komm, ich einmal schauen, wer der Jesus ist. Und er geht quasi als Pflichterfüllung mit dem Philippus zu Jesus. Und dann schaut der Jesus, sage ich auch wieder mehr interpretativ, schaut der Nathanael an und sagt ihm Sachen aus seinem Leben, die der Nathanael völlig baff machen. Nathanael kennt den Jesus, den Nazoräer, der scheinbar nichts Gutes rauskommen kann. Der kennt mein Leben, der sieht durch mich durch. Vor ihm bin ich offenbar. Und das hat ihn von Jesus überzeugt. Der Jesus, der kennt mich, ich kann dem nichts vormachen. Und der Nathanael ist ein Nachfolger von Jesus Christus geworden. Ist in das Team reingegangen. Ein anderer, den ich kurz möchte beschreiben, der Simon, ein Zelot. Zeloten waren feurige Judäer, Nationalisten, bereit, jederzeit Schwert zu ziehen und gegen Trümmer einen Aufstand anzuzetteln. Er hat die Trümmer, die dann das Land besetzt haben, gehasst wie die Pest. Und auch die führenden Juden, die mit den Römern kollaboriert haben, unter anderem auch Matthäus, hat er gehasst. Er war ein glühender Vertreter von einem lebendigen Judentum. Möglich, dass er gehofft hat, dass Jesus den Römer sogar aus würde machen und dass er darum dem Jesus ist nachgefolgt. Aber jedenfalls ein Mann von einem ganz anderen Kaliber als der Matthäus oder auch der Nathanael. Aber Jesus hat auch gerufen, ein Nationalist. Ein Mann, der bereit war, die Schwert zu ziehen. Der Thomas, wir kennen den Thomas, er ist ja der, der quasi als der Zweifler bekannt ist worden. Eher ängstlich, sogar ein Pessimist. Einmal hat er gesagt, kommt, wir gehen mit Jesus und sterben, wie er wird sterben. Jesus ruft einen Zweifler, einen Pessimist, in seine Nachfolge. Und der hat Platz gehabt in der Reihe von den Männern, die Jesus gerufen hat. Jesus lässt Zweifel zu. Das ist etwas ganz Wichtiges. Jesus lässt Zweifel zu. Das war balsam für Thomas. Währenddem viele Menschen ihn nicht verstanden haben und als schwach haben qualifiziert, hat Jesus Verständnis gehabt und hat ihn in seine Reihe aufgenommen. Und ihm hat dann später den Befehl, den wir gelesen haben, gegolten. Über Petrus muss ich nicht viel sagen, der ist uns ja bestens bekannt. Viele von uns sind ein bisschen Petrus, gleichen dem Draufgänger, aber auch Vordränger, Besserwisser, aber auch ein Verräter, ein Feigling. Wahrscheinlich hat Petrus am meisten die Wunder von Jesus überzeugt. Er hat ja, auch wie wir in der Predigt gehört haben, vor einer Woche, hat er ja dort der Petrus zu dem Fischzug angeleitet, wo er gegen alle von uns dem Petrus einen Tipp gibt, wirft das Netz noch einmal dort aus, er macht das und wo der Petrus das Netz einzieht, ist das Netz voll Fischen. Das hat der Petrus fasziniert. Der Jesus, mit dem wollte ich gehen. An dieser Seite, da ist der Erfolg garantiert. Da läuft etwas, da wollte ich dabei sein. Der Preis der Nachfolge, das war ihm zuerst eigentlich völlig egal gewesen. Aber wo der Preis ist eingefordert worden von der Jesus-Nachfolge, und der wird immer eingefordert werden, auch in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben. Nachfolge hat den Preis, da müssen wir uns nichts vormachen. Da ist der Petrus kläglich gescheitert. Was darum geht, herzustehen und zu sagen, ich kenne den Nazoräer, ich kenne den Jesus, ich bin einer von denen. Sagt er, kenne ich nicht. Jesus, wer ist das? Keine Ahnung. Dreimal. Vor einer Magd verlügt der Petrus Jesus. Der Mann bricht zusammen. Heulet, grennet, bitter über sein Versagen. Und der Zusammenbruch ist der Wendepunkt geworden in seinem Leben. Jetzt ist er brauchbar geworden für Jesus. Und jetzt bekommt er von Jesus den Auftrag, den Mann, der derart versagt hat, und sagt, weid du meine Lämmer oder bist du der Hirte von diesen Menschen, die mir nachfolgen. Der Johannes war einer von diesen 12. Ein sensibler Mann, vielleicht sogar hochsensibel, ich weiß es nicht. Er war eine Art Musterschüler von Jesus. Er war der Denker unter den Jüngern, der Philosoph. Er hat das Wesen von der Liebe erkannt in Jesus. Und es ist ihm gelungen, in seinem Evangelium Jesus zu beschreiben, wie es niemand anders hätte können. Beim Abendmahl, wir wissen es zum Teil, liegt er an der Brust von Jesus. Er konnte die Gemeinschaft mit Jesus richtig geniessen. Wenn dann vielleicht andere fast gar verspritzt sind und lieber sind gegangen, hat er können verweilen an der Brust von Jesus. Er ist der Apostel von der Liebe geworden. Wir kennen ihn. Jetzt gäbe es noch die anderen, der Jakobus, der Andreas, der Philippus und der andere Jakobus, der Thaddäus, der Judas. Zeit fehlt, um zu beschreiben, was das für Männer waren. Aber diese unterschiedliche Equipe hat Jesus zusammengerufen, um ihnen dann nachher den Befehl zu geben, am Ende von seinem Leben mit der Botschaft von ihm in die ganze Welt zu gehen. Die 12 sind unterschiedlich geblieben, auch nach der Zeit mit Jesus, in den 3 Jahren. Sie sind unterschiedlich geblieben, aber sie sind im Charakter so tiefst verändert worden. Und von dieser Veränderung möchte ich im zweiten Teil ein paar Sachen sagen. Ich möchte gleich noch sagen, bevor wir zu dieser Metamorphose, zu dieser Veränderung im Leben der Jünger kommen, was passiert ist während diesen 3 Jahren der Seite von Jesus. Für Jesus ist kein Charakter zu schwierig. Kein Charakter ist schwierig. Mein Charakter, deine Art und meine Art. Jesus kann mit allen Menschen etwas machen, wenn sie anfangen, auf ihn zu hören und ihm gehorsam sind. Und er hat aus diesen so unterschiedlichen Menschen und so menschlich denkenden und nach Anerkennung strebenden Männern hat er ein Team geformt, das dann später, innerhalb von wenigen Jahrzehnten, die ganze damals bekannte Welt mit der Botschaft von Jesus erreicht hat. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus kann dich brauchen, so sehr du deinen Charakter nicht einordnen kannst und vielleicht wünschst du dich eine andere Person zu sein. Jesus kann aus allen Menschen etwas extrem Wertvolles machen. Jetzt, was hat Jesus bewirkt im Leben der Jünger, bevor er ihnen den Auftrag gab? Er hat jetzt die Männer 3 Jahre in seine Schule genommen. Die Männer haben auch so Liebe und Annahme erfahren bei Jesus, habe ich schon gesagt. Was aber sicher am meisten überzeugt hat, und jetzt kommt noch etwas ganz, ganz Zentrales, was nicht immer so explizit ausgedrückt wird im Wort Gottes, aber die Männer haben bei Jesus eine tiefe Erfahrung gemacht, nämlich die Erfahrung, dass die Schuld von ihrem Leben, das Versagen von ihrem Leben, ihr schlechtes Gewissen, dort, wo sie versagt haben, wo sie abgestürzt sind, die Bibel redet von Sünde, von ungehorsam Gott gegenüber. Die Männer haben bei Jesus Vergebung von ihrer Schuld, von ihrer Lebensschuld erlebt. Jesus hat bereits können zu Lebzeiten Schuld vergeben. Das lesen wir im Neuen Testament immer wieder, dass Jesus zum Beispiel einem Kranken in Kapernaum sagt, deine Sünde ist dir vergeben. Eine Frau, die zu ihm kommt und ihm die Füße salbt, und eine Frau ist vom Gewerbe, wo man nicht davon reden will, und er sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Jesus hat Macht gehabt, Schuld zu vergeben. Und die Männer, die zu Jesus kommen, die stärkste und grösste Erfahrung war die, Jesus vergibt Schuld. Jesus nimmt das Ungute aus meinem Leben weg und macht etwas Neues aus mir. Sie haben gemerkt, ich bin irgendwie nicht mehr der, der ich früher war. Sie sind neue Menschen geworden, weil sie an der Seite von Jesus die Vergebung von ihrer Schuld erlebt. Jesus hat die Autorität, Sünde zu vergeben. Und der Auftrag, Sünde zu vergeben, hat er ihnen nachher weitergegeben. Er hat Sünde vergeben und sagt den Jüngern dann später nach 3 Jahren, und jetzt geht es dir. Und Menschen, die der Botschaft von Jesus Christus, meiner Botschaft glauben, denen könnt ihr die Schuld vergeben und die werden gerettet sein. Die Männer haben bei Jesus Und auch wir Männer haben es nötig, Frieden zu finden. Übernatürlichen Frieden gefunden. Die innerste Sehnsucht, die niemand stillen kann. Kein Mensch, kein Partner, keine Frau, kein Mann, keine Karriere. Die innerste Sehnsucht, die hat Jesus gestillt. Das ist das Markenzeichen von Jesus. Er stillt die innerste Sehnsucht. Die Männer, die jetzt Jesus gerufen haben, sind jetzt 3 Jahre mit Jesus zusammen gewesen. 3 Jahre haben sie mit ihm gegessen. Einen beim Essen beobachtet, einen anderen beobachtet. Sie haben mit ihm geschlafen, gemeinsam, haben sie irgendwo in Stau oder in Schuppen oder irgendwo bei Freunden übernachtet. Jesus hat sie unterwiesen, hat sie erklärt. Jesus hat sie auf die Probe gestellt. Sie haben immer wieder auch versagt. Aber Lehren hat ja mit Versagen zu tun. Aus Versagen lehren wir ja. Die Männer haben sich aneinander gerieben. Alle wollten gross rauskommen bei Jesus natürlich. Und alle wollten zuvorderst sein. Und sie hatten Konkurrenzkämpfe untereinander. Und Jesus hat das zugelassen. Aber jetzt haben wir wieder auch gelehrt. Und gesagt, hallo Männer, der bei euch gross sein will, dann soll der Diener fallen werden. Manchmal haben sich die Männer an Jesus gerieben. Manchmal haben sie ihn nicht verstanden. Und den Kopf geschüttelt wahrscheinlich. Und gesagt, was soll denn das? Was soll denn das? Sie hatten eine Werkzeugsgemeinschaft, die 12 mit Jesus, während 3 Jahren. Nach einem Jahr sagt Jesus diesen Mann, geht in die Dörfer von Israel und heilt Kranke, treibt Dämonen aus, macht ein Stück weit das, was ich schon gemacht habe. Aber geht nicht in alle Welt, sondern geht nur in die Dörfer von Israel. Und sie haben das gemacht. Und währenddem sie gegangen sind und das, was Jesus ihnen aufgetragen gemacht hat, nämlich die Botschaft vom Reich Gottes verkündet, haben sie gemerkt, wie die Zeichen, die Jesus ihnen zugesprochen hat, ob passiert sind. Mit durch ihren Dienst Menschen sind gesungen worden, Dämonen sind austrieben worden. Ich werde nicht verhehlen, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet nicht überall willkommen sein. Jünger oder Gesandte von Jesus sind nicht überall willkommen. Ihr werdet Ablehnung erfahren. Ihr werdet nach zwischen vorkommen wie Lämmer unter Wolf. Also der Seite von Jesus haben die Männer eine extreme Lebensschule erlaufen. Sie haben ja die Göttlichkeit von Jesus erlebt. Ich denke da an den Berg der Verklärung, wo vor allem Petrus, Johannes und Jakobus mit Jesus auf dem Berg waren und sie dort Jesus in ihrer Herrlichkeit und Göttlichkeit sehen, wo das durchgeschonen ist, wer Jesus wirklich ist und sie niederfallen und ihn anbeten und ihr das ganze Sein und Denken von Jesus gefüllt ist. Sie haben seine Macht und Autorität erlebt, wenn er hat geboten, wenn er sogar Lazarus vom Tod erweckt hat. Sie haben seine vorbehaltlose Liebe erlebt gegenüber Randgruppe, im Besonderen, Sünder, Zauner, aber auch gegen den normalen Leuten. Eine unerhörte Liebe, wie Jesus ohne Vorurteil alle Menschen angenommen hat, sich um die gekümmert hat. Sie haben selber Zurechtweisung erfahren an der Seite von Jesus. Jesus kann zurechtweisen. Ich habe schon x-mal von Jesus Zurechtweisung bekommen. Korrektur, weil ich versagt habe, weil ich stolz geworden bin, weil ich mir Sachen angemasset habe, die gar nicht mehr zugestanden sind. Und das ist den Jüngern auch passiert. Und manchmal sehr harsch. Jesus kann sehr direkt sein. Und er kann sagen, was Sache ist und was nicht Sache ist. Und Petrus wagt es, Jesus zu sagen, geh du hinter mir, Satan. Was du willst und was du suchst, ist nicht von mir. Du suchst das, was deins ist. Aber in seiner Harschheit und in seiner Zurechtweisung, wo Jesus seinen Kindern zukommen lässt, das macht er, damit wir gesungen und heil werden. Und damit wir dort sind, wo er es haben. Es ist so weit gekommen, dass viel Gegenwind den Jünger und Jesus ins Gesicht geblasen hat. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, im 2. und 3. Jahr von Jesus, wo viele Menschen sich von Jesus abgewendet haben. Haben gefunden, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Was der sagt, das vermögen wir nicht zu tragen. Und dann ist eine grosse Zahl von den Menschen, die nebst den Jüngern mit ihm gegangen sind, ausgestiegen. Und dann sagt Jesus seinen 12, die nach ihm waren, hallo Männer, ihr könnt auch gehen, wenn ihr wollt. Wollt ihr auch gehen? Wisst ihr, Jesus zwingt nie immer bei sich zu sein. Jesus kennt nur Freiwillige. Wer meint, er müsse bei Jesus, der ist völlig im falschen Film. Jesus hat nur freiwillige Jünger. Und er sagt den Jüngern, die Tür ist offen, ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Ihr seid nicht verpflichtet. Und dann redet Petrus für alle 12 und sagt, ja, Herr, woher sollten wir gehen? Wir haben unterdessen erkannt, in diesen vielleicht 1, 2, 2,5 Jahren, wer du bist. Du bist der Sohn Gottes. Wir bleiben bei dir. Es gibt nichts Besseres, als bei dir zu sein. Jesus denkt immer in seine Nachfolge. Das muss ganz deutlich gesagt werden. Die stärkste Begegnung mit Jesus, nebst der Vergebung der Sünde, ist dann passiert, wo sie seine Augen zeugen wurden, wo Jesus ins Kreuz ist gegangen, geschlagen worden. Wo Jesus mit den Jüngern den Weg geht. Er weiss, in Jerusalem hocken die, die Jesus nach dem Leben trachten. Und Jesus geht nach Jerusalem. Und die Jünger weinen noch hinter und sagen, Herr, das ist heiss in Jerusalem. Und Jesus sagt, ich gehe dorthin, weil in dieser Stadt muss ich mein Leben ablegen, zur Vergebung der Sünden, von allen Menschen. Die Jünger haben das nicht begriffen, überhaupt nicht. Sie wollen ihn hinter dem. Aber Jesus geht seinen Weg, konsequent, bis zum Schluss, bis ins Kreuz. Er lässt sich festnehmen, er lässt sich verhören, er lässt sich anspähen, er lässt sich eine Dornenkrone aufsetzen, er lässt sich ins Kreuz nageln und er wehrt sich nicht. Er ist das Opfer für die Schuld der Menschen von der ganzen Welt. Und er stirbt dort aus der unschuldige Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha. Und die Jünger stehen am Fuß vom Kreuz und werden Zeugen von dem Tod von ihrem Meister. Sie sind konsterniert, sie sind innerlich völlig abeinander, sie verstehen nichts mehr. Der, wo sie alle Hoffnung auf ihn gesetzt haben, der ist dort am Kreuz. Der stirbt. Sie haben sich sicher Sorgen gemacht. Das wird aus uns. Das heisst, das, was Jesus ist festgenommen worden. Alle die 12, die Jesus so gut kennt, alle, davon gesprungen sind. Und wisst ihr, wir alle sind schon abgeflohen vor Jesus. Sie haben Angst gehabt. Das kennen wir von mir. Was mir ist so dicht geworden. Alle sind davon gesprungen. Und dann ist ja, sind die 3 Stunden Nacht über die Örtlichkeit gekommen. Die Sonne hat ihr Gesicht versteckt. Die Schuld von der ganzen Welt ist auf Jesus gelegt worden. Und dann gibt Jesus sein Leben in die Hände von Gott und sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist und er stirbt. Und irgendwo dort sind die Jünger nachher gegangen. Das ist die tiefste Erfahrung der Seite von Jesus. Ehrenmeister, der alles jetzt da für sie, der gibt sein Leben für die Schuld und die Sünde der Menschen. Und dann kommen 3 Tage von Orientierungslosigkeit, von nicht wissen, was machen. Und dann am 3. Tag passiert das Herrliche, die Auferstehung von Jesus Christus. Und dann die Frauen sind die Ersten, die es gecheckt haben, die es nicht denken, die gesagt haben, Jesus ist nicht gestorben. Er ist gestorben, aber er ist verstanden von den Toten. Und sie sagen es den Jüngern, und die Jünger kommen nicht raus und haben es genuscht und sagen, was, das ist gar nicht möglich. Und dann begegnet Jesus den Jüngern und sie erkennen und ihre Trauer und ihre Niedergeschlagenheit und ihre Zerknirschtheit und ihre Hoffnungslosigkeit verwandelt sich in Freude, in Enthusiasmus, in Begeisterung. Jesus lebt. Er ist nicht tot. Das Grab hätte er nicht behalten können. Und dann heisst es, dass Jesus noch während 50 Tagen die Männer, aber auch viele andere, die mit ihm unterwegs waren, aber im Besonderen auch die 12, noch während diesen 40 und 50 Tagen noch einmal hat belehrt, so instruiert, eine Sache erklärt. Und dann, nach dieser Zeit, passiert ja das, was die Jünger auch wieder Augenzeugen werden. Und alle die 12 Apostel waren Augenzeugen von der Kreuzigung von Jesus, Augenzeugen von seiner Auferstehung und auch Augenzeugen von seiner Fahrt in den Himmel. Und auch die Empfänger von dem Geist, wo Jesus gesagt hat, ich werde gehen, aber dann werde ich den Geist schicken, den Geist von Gott, der Heilige Geist, und der wird mit euch sein und der wird euch Kraft geben, damit ihr meine Zeugen könnt sein. Und dann ist das passiert, nach 50 Tagen ab Pfingsten, wo die Jünger mit dieser Kraft von oben erfüllt wurden. Ich möchte hier kurz zusammenfassen, bevor ich nachher noch zum 3. Teil komme. Gottes Kind wird man durch eine Zuwendung zu Jesus Christus. Indem sie zu dem Jesus gehen, wissend, dass ich eine Person bin, die Vergebung braucht, die Schuld im Leben ist, die den Frieden noch nicht gefunden hat. Und das haben die Jünger sind zu Jesus gegangen und sie haben den Frieden bekommen. Sie sind wiederhergestellt worden in ihrem inneren Mensch. Sie sind Gottes Kinder geworden. Das ist gratis. Das schenkt Jesus einfach so. Dem, der ihm vertraut, der Buß tut, der umkehrt von seinem böse Weg. Und sagt er, Jesus, erbarm dich über mich, vergib du mir meine Schuld. Dann nimmt Jesus an und macht ihn zu seinem Kind. Und das ist absolut gratis. Das ist nur ein Glaubensschritt. Aber nach dem Schritt zu Jesus haben die Jünger 3 Jahre Schule mitgemacht mit Jesus. Und dort sind sie auf den Auftrag vorbereitet worden. Und dann sind diese vorbereiteten Jünger, diese 3 Jahre geformten Jünger, die Erfahrungen haben gemacht, dann ist ihnen der Auftrag gegeben worden. Und lasst mich vielleicht noch so sagen, heute ist nicht mehr Jesus unter uns, das ist eigentlich der Auftrag von der Gemeinde, von der Gemeindeleitung, von den Arbeitszweigleiterinnen und Leiter, von den Hauskreisleitern, jetzt die Glaubenden quasi zuzurüsten für den Dienst auch vom Boten, vom Zeugensein von Jesus Christus. Und das ist Arbeit. Und das bedeutet manchmal auch Schweiß. Und das bedeutet auch Korrektur und Zurechtweisung. Und das brauchen wir alle, damit wir tüchtige Zeugen und Jünger von Jesus Christus werden. In die ganze Welt. Ich möchte hier noch sagen, dass wenn Jesus hat Jünger berufen, um in die ganze Welt zu gehen, hätte er ja nicht können, alle Menschen vom gleichen Charakter und vom gleichen Schlag berufen. Ich glaube, darum hat Jesus derart unterschiedliche Frauen und Männer berufen. Er hat es allgemein von der heutigen Zeit, weil er jeden Charakter und jede Ausprägung von uns braucht, um irgendwo den entsprechenden Menschen zu begegnen. Sicher hat der Petrus eine besondere Ader gehabt, Menschen zu begegnen. Ganz eine andere als der Johannes. Und der Johannes eine andere als der Thomas. Und der Thomas eine andere als der Nathanael. Die haben auch ihren Charakter behalten. Jesus nimmt den Charakter nicht weg. Aber er verändert ihn, er heiligt ihn, er macht ihn tüchtig. Und das haben die Jünger erfahren. Und darum hat er sie ja auch in die Welt können schicken. Wenn es alles Petrus wäre gewesen, dann hätte er es eventuell nur zu den Juden können schicken. Aber er hat sie geschickt zu den Römern, er hat sie zu den Persern, zu den Äthiopiern, zu den Iran, also jetzt könnte man noch manches Land aufzählen, hat er sie geschickt. Und darum braucht er so eine vielfältige Truppe. Und in unserer Gesellschaft haben wir auch alle die Charaktere. Und jedes von uns kann am besten ein Zeugen und ein Bote von Jesus sein, unter den Menschen, denen er mit ihnen vertraut ist oder in der gleichen sozialen Schicht. Ich möchte dir das doch noch sagen, bevor ich zu diesem Auftrag komme. Das ist ein Geheimnis vom Reich Gottes, von der Gotteskindschaft, dass Menschen aus allen sozialen Schichten, aus allen Ständen eins werden. In der Gemeinde ist es so, dass der Hilfsarbeiter neben seinem Chef hockt und die beiden sind Brüder. In der Gemeinde von Jesus Christus, in der Gemeinschaft der Gotteskind, ist es so, dass der Professor neben dem unbildeten Arbeitslosen kann sitzen und beide sind Brüder und schätzen sich. Im Reich Gottes ist es so, dass der Bettler neben dem Multimillionär hocken und keiner muss Angst vor dem anderen haben. Weil Jesus durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Und wer Jesus in sein Leben aufnimmt, dann wird das Gotteskind. Und dann ist das der massgebende Charakterzug. Und nicht mehr das, was ich vielleicht in der Gesellschaft geworden bin, was ich gelernt habe, was ich kann. Und das ist nur in der Gemeinde von Jesus Christus so, dass so unterschiedliche Menschen in der Lage sind, nebeneinander zu sitzen, miteinander Gottesdienst zu feiern. Das gibt es schon nie eigentlich. Das hat Jesus gemacht. Und darum sagt der Paulus, wir sollen die Einheit bewahren. Aber jetzt doch noch zu dem Sendeauftrag, sonst sagt mir der Uli den Wüst, wenn ich den nicht ausrichte. Also jetzt vor seiner Rückkehr in den Himmel gibt Jesus seinem Dreamteam, deren unterschiedlichen Truppen, den Auftrag, bis ans Ende von der Erde zu gehen. Hier noch ein Bild von den Ethnien, von den verschiedenen Völkern, wo Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Das waren einfache Männer, aber schon Persönlichkeiten, es waren die 12. Und der Auftrag ist natürlich eine absolute Überforderung war, menschlich in alle Welt zu gehen. Und die Jünger haben es am Anfang auch noch gar nicht gecheckt. Sie sind am Anfang nämlich alle in Jerusalem geblieben, dort ist es am schönsten gewesen. Und in der Umgebung in Judäa und kaum wäre sie Sinn gekommen, quasi sein warmes Nest zu verlassen. Und dann hat Jesus oder Gott müssen Verfolgung schicken. Dann sind die Christen verfolgt worden und mussten fliehen. Der Stephanus ist umgebracht worden, gesteinigt worden, weil sie im Glauben an Jesus Christus. Wir merken, Nachfolge hat den Preis. Und der Jakobus, einer von den Aposteln, ist als einer von den Ersten enthauptet worden. Herodes hat Spass gehabt, seinem Volk zu zeigen, dass er schon eine Verordnung sorgt. Das ist dramatisch. Gotteskindschaft ist dramatisch. Und Jesus sagt diesen Mann, geht in alle Welt. Am Anfang hat es noch nicht geklappt, aber es ist dann schon dazugekommen. Und jetzt möchte ich das lesen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Der Befehl ist zuerst direkt an die 12 Apostel gegangen. Sie haben nachher Apostel geheissen, Gesandte und nicht mehr Jünger, was wie Schüler oder wie Lernende könnte übersetzt werden. Sie sind Gesandte geworden von Jesus Christus. Geht in meinen Fußspuren, sagt Jesus. Predigt das Evangelium. Das Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Evangelium, zusammengefasst in wenige Worte, heisst, Jesus stirbt am Kreuz für die Schuld von der Welt, für die Schuld von jedem Menschen. Und wer dem Jesus sein Leben schenkt, Vertrauen schenkt, wer Buße tut über die Schuld von seinem Leben und sagt, Herr Jesus, komm, füll den Raum in meinem Leben auf, der wird zu einem Gotteskind. Das war die Botschaft, die die 12 Apostel in die ganze Welt heraustragen sollen. Und Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, fügt er noch an, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und das ist eine ganz harte Botschaft. Wer glaubt, wird selig werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Da sehen wir etwas von der Dringlichkeit. Menschen, die Jesus nicht kennen, leben unter Verdammnis. Und wenn Jesus seinen Jüngern die Botschaft gibt, die Nachricht in alle Welt zu tragen, wir haben vielleicht nicht alle die gleiche Schulung gehabt. Wir sind nicht trainiert worden wie die Jünger von Jesus Christus. Wir sind nicht alle in der Gemeinde bereits alle Module durchlaufen, wo wir zugerüstet werden. Aber der Grundauftrag gilt allen. Ob wir jetzt eine Zurüstung haben bekommen, mit theologischer Ausbildung und mit Haufen Erfahrung und mit Haufen Begegnungen. Alle haben den Auftrag, die Botschaft von Jesus den anderen Menschen weiterzugeben. Wir dürfen die Botschaft der Rettung nicht verbergen, nicht für uns behalten. Die sollen wir, sagt Jesus, mit anderen Menschen teilen. Ob wir jetzt in den Fußstapfen von gestandenen Gottesmännern und Gottesfrauen sind oder ob wir jetzt frisch und neu bekehrte Menschen sind. Wir sollen Jesus Christus in der Gesellschaft bekennen. Wir müssen nicht bis ans Ende der Welt gehen. Aber dort, wo du lebst, in deinem Wohnblock, in deinem Haus, in deiner Nachbarschaft, dort, wo du dich tätig bist, mit den Menschen, die du unterwegs bist, deine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, dort sollen wir Boten sein von dem, was Jesus für alle Menschen hat. Sehr schön ist unser Vorleben. Aber dann nachher auch dort, wo wir Möglichkeiten haben, durch das Wort, das wir ihnen sagen können. Jesus sagt nämlich allen Christen, wir sind Licht und Salz. Für einen Dienst, um einen Evangelist, von einem Missionar, braucht es eine vertiefte Gemeinschaft, eine vertiefte Glaubenserfahrung, eine vertiefte theologische Ausbildung. Das haben die Jünger bekommen bei Jesus. Aber für diesen Zeugenauftrag, dass sie alle Gottes Kind gefordert. Und dann sagt Jesus, Zeichen werden euch begleiten. Er sagt nicht explizit, ihr müsst Zeichen tun, sondern er sagt, die das tun, die meine Boten sind, meine Zeugen sind, denen wird das folgen. Und zwar, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Wir sollen nicht Zeichen suchen. Jesus fordert uns hier auf, Zeugen zu sein von ihm, von dem, was er für uns da, von dem, was er für die Menschen tut. Und während wir diesen Menschen bezeugen, wird Jesus die entsprechenden Zeichen wirken von diesen Menschen, die sie brauchen. Zeichen folgen der Verkündigung vom Evangelium. Gott bestätigt sein Wort durch mitfolgende Zeichen. Nicht nur durch dramatische Wunder oder ganz einfache Begebenheiten, die Menschen machen mit dir und mit mir, wenn wir ihnen ein Zeugnis geben. Ja, zum Schluss noch. Die Jünger haben das gemacht. Jesus ist aufgefahren im Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, er sitzt. Und jetzt möchte ich einfach noch sagen, wisst ihr, die Jünger, was sie hat auszeichnet nach diesen 3 Jahren, ist ein Herz voll Jesus. Eine unerhörte, unbändige Liebe zu Jesus. der Befehl oder die Aufforderung, Zeugen zu sein, ist nicht ein Befehl gewesen, du musst jetzt das gegen die Willen machen, sondern die Erfahrungen, die die Männer haben gemacht an der Seite von Jesus, haben sie derart beeindruckt, derart verändert. Sie haben Jesus unterdessen derart ins Herz geschlossen gehabt, dass es für sie richtig ein Bedürfnis war, von dem Jesus zu reden. Dass sie haben gesagt, wir können ja gar nicht anders, wir müssen von dem reden. Nur wenn man es uns verbietet, wir können nicht schweigen. Und wenn wir Zeugen von Jesus sollen sein, dann geht es darum, dass unser Herz erfüllt ist mit der Liebe zu Jesus. Und weil wir Jesus gern haben und er uns so viel bedeutet und er unser Leben neu gemacht hat und uns so mängisch und so vielfältig geholfen hat, ist der beste Rat, den wir den Menschen geben können, nicht gang zu dem Arzt oder tu das Mittel anwenden oder wir haben so viele gute Tipps, wir Christen, die wir weitergeben. Und wir sind so zurückgehalten mit zu sagen, gang mit deinen Problemen zu Jesus. Er kann dir helfen grundsätzlich. Es mag dann immer noch gut sein, ein Mittel zu verschreiben oder zu empfehlen. Aber die erste Empfehlung von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, ist Jesus Christus. Und heute Morgen möchte ich einfach dich einladen, dass wir unser Herz neu mit der Liebe von Jesus füllen. Dass er uns so wichtig und so bedeutungsvoll wird, dass wir sagen, wir können ja gar nicht anders, Herr Jesus, als von dir reden. Denn du bist alles für mich. Wenn der Missionsbefehl ein Zwang ist, dann können wir es vergessen. Aber wenn die Liebe von Jesus unser Herz füllt, dann ist unser Zeugnis etwas ganz Gewaltiges für die Menschen, die wir sehen, weiter sagen. Ich möchte hier beten. Herr Jesus, du zwingst niemand von dir zu reden. Zwang ist nicht bei dir. Gewalt. Sondern du lässt dich ein. Du bist freundlich und liebevoll. Und du bist heute Morgen da unter uns, um unser Herz mit deiner Liebe zu füllen. Damit, wenn wir heimgehen, es die Liebe zu dir ist, die uns drängt, zu handeln, wie du gehandelt hast, und von dir zu reden. Herr Jesus, ich bitte dich für die, die wir da sind im Gottesdienst, und für die, die den Gottesdienst im Livestream anschauen, dass wir merken, es geht darum, erfüllt zu sein mit dir und dann deine Zeugen zu sein und dann zu erleben, wie die Zeichen, die du verheißest, denen folgen, die von dir reden. Berühr uns durch deinen Geist. Tu doch die Liebe zu dir, erneuere unser Herz. Dass wir nicht gezwungen werden müssen, etwas zu sagen, sondern dass wir das von Herzen gern machen, weil wir wissen, du bist die Lösung von Schuld, von der Sünde, von den Problemen von unserer Zeit. Komm mit deinem Geist auf uns, Herr Jesus Christus. Erneuere unser Herz und unsere Liebe. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.